Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Was würden Sie machen, wenn Sie jeden Monat 1200 Euro überwiesen bekämen? Einfach so, ohne jede Auflage. Vielleicht weniger arbeiten, Urlaub machen oder ein bisschen Geld zur Seite legen? 122 Menschen in Deutschland stehen jeden Monat vor dieser Frage. Sie bekommen nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Seit einem Jahr. Wir ziehen Zwischenbilanz. Außerdem in dieser Sendung, wir beschäftigen uns mit antisemitischen Schmähskulpturen. Wie geht es weiter nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes? Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen eine gerechte und krisenfeste Welt, in der alle selbstbestimmt leben können. Das sagt Micha Bohmeier, einer der Initiatoren des Projekts Bedingungsloses Grundeinkommen. 1200 Euro bekommen die 122 Menschen, die seit einem Jahr an einem Modellversuch zum Grundeinkommen teilnehmen. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, finanziert über Spenden. Bohmeier und sein Team wollen herausfinden, wie das Grundeinkommen in der Praxis wirkt. Thilo Schmidt zieht Zwischenbilanz nach 12 Monaten.
Diese Unsicherheiten, die werden natürlich jetzt total ausgeglichen. Und das hat mir allein schon während der Schwangerschaft so eine Gelassenheit gegeben, die ich sonst sicherlich nicht gehabt hätte.
Sarah Becker trägt ihre 3 Monate alte Tochter in einer Babykiepe vor dem Bauch. Alva schaut neugierig, was sich hier in der Parkaue in Berlin-Lichtenberg so alles bewegt. Vielleicht hat sich die Gelassenheit ihrer Mutter auf sie übertragen. Sarah ist eine der 122 Personen, die monatlich 1200 Euro Grundeinkommen erhalten, 3 Jahre lang bedingungslos.
Also es sieht schon so aus, als müsste ich nochmal meine Wohnung wechseln allein schon. Und ich lebe ja eigentlich sehr genügsam. Deshalb habe ich tatsächlich jetzt bis zur Geburt das meiste tatsächlich gar nicht ausgegeben. Mit so einem Kind kommen natürlich erstmal andere Ausgaben. Aber ich merke auch, dass das in einer Einzimmerwohnung mit Baby auf Dauer ein bisschen schwierig werden wird. Also muss ich mich jetzt wahrscheinlich auf diesen erbarmungslosen Berliner Wohnungsmarkt begeben. Und Geld ist einfach das Einzige, was einen da irgendwie irgendeine Chance sichert.
Alvas Vater kann sich finanziell nicht einbringen. Er und Sarah sind getrennt erziehend. Auch das ein Lebensumstand, dem das bedingungslose Grundeinkommen den Schrecken nimmt.
Deshalb ist das schon so, dass ich das eigentlich erstmal von dem Geld finanziere. Also finanziell stehe ich mehr oder weniger alleine da. Ich finde es auch sehr angenehm, da so unabhängig zu sein und auch gar nicht ihn jetzt noch in eine extrem schwierige finanzielle Situation stürzen zu müssen, sondern einfach alleine gut klarzukommen.
Sarah ist Architektin. Sie ist in Teilzeit angestellt und daneben auch selbstständig tätig. Sie gestaltet Ausstellungen, entwickelt Ausstellungskonzepte und Beteiligungsformate.
Ich habe auch ganz viele Projekte schon gemacht für wirklich ganz kleine Museen. Das ist von deren Seite viel Ehrenamt, aber es ist letztendlich auch von meiner Seite viel Ehrenamt. Also die Stunden, die ich da mache, die lasse ich mir jetzt nicht wirklich so bezahlen, wie es eigentlich üblich wäre. Und das ist natürlich toll, das machen zu können, weil es mir sehr wichtig ist, das zu machen.
Und das genau ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens.
Und ich halte das für eine sehr mächtige Idee, weil sie möglicherweise die Existenzängste aus den Köpfen nimmt.
Sagt Micha Bohmeier, einer der Initiatoren des Pilotprojekts Grundeinkommen.
Und wenn unsere Köpfe nicht mehr so viel damit beschäftigt sind, sich Sorgen zu machen, dann haben sie vielleicht mehr Platz für nachhaltige Entscheidungen, für sozialeres Verhalten. Und die Hoffnung ist, dass das die Gesellschaft besser macht.
Micha Bohmeier hat vor 8 Jahren den Verein Mein Grundeinkommen gegründet, der seitdem Grundeinkommen für ein Jahr verlost. Die Teilnehmer des Pilotprojekts Grundeinkommen erhalten für 3 Jahre 1200 Euro, finanziert durch Crowdfunding, durch Spenden von anonymen Privatpersonen.
Dass es diese Menschen gibt, ist eigentlich das Verrückte an unserem Projekt. Denn obwohl die Menschen keinen Vorteil davon haben, geben sie uns jeden Monat Geld. Und das zeigt doch schon in Ansätzen, dass wir gar nicht so rational mit Geld sind, wie wir immer denken, dass wir es sind.
Wie würde es die Gesellschaft verändern, wenn jede und jeder das bedingungslose Grundeinkommen erhielte? Auch die, die es gar nicht bräuchten. Manche sagen, das sei ungerecht. Micha Bohmeier widerspricht. Seine Vision eines Grundeinkommens für alle?
Grundeinkommen heißt nicht, dass alle Menschen 1000 Euro mehr im Monat kriegen, sondern es heißt, dass am Monatsanfang erstmal alle, egal ob obdachlos oder Millionär, diese 1000 Euro zwar überwiesen kriegen, dass dann aber über höhere Steuern geguckt wird, wer behält sozusagen am Ende sein Grundeinkommen noch. Und dann geht es im Prinzip schon nach der Bedürftigkeit, aber die wird eben von keinem Amt geprüft, sondern die wird über die Steuererklärung abgewickelt. Wer es aus eigener Kraft geschafft hat, der zahlt sein Grundeinkommen zu Teilen oder vollständig wieder zurück.
Das Pilotprojekt wird umfassend wissenschaftlich begleitet, die Probanden regelmäßig befragt, um herauszufinden, wie sich Menschen verändern, wenn sie jeden Monat ein Einkommen erhalten, das das Existenzminimum komfortabel abdeckt, ohne Gegenleistung, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Zwischenergebnisse verrät Bohmeier nicht nur so viel.
Die meisten bleiben einfach in dem, was sie machen, machen das mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit, mehr Motivation, einfach weil der Existenzdruck weg ist oder auch weil sie die Möglichkeit hätten, den Job zu lassen und sie dann ihn nochmal neu lieben lernen. Aber einige sagen auch, nö, ich will mich weiterbilden oder ich will mich selbstständig machen, weil sie jetzt die Sicherheit im Rücken haben, mal was Neues zu probieren. Wir hören immer wieder über die letzten Jahre, dass Leute mit dem Grundeinkommen nochmal ganz neu in Frage stellen, was sie eigentlich tun und was sie eigentlich wollen.
Sarah Becker ist nach einem Jahr Grundeinkommen begeistert. 2 Jahre hält sie es noch. Wenn es dann ausläuft, wird sie nicht mehr so arbeiten können wie zuvor. Schon gar nicht mit Kind.
Vorher habe ich dann halt die Wochenenden gearbeitet oder nachts. Das möchte ich natürlich meinem Kind nicht zumuten.
Sarah ist davon überzeugt, dass das bedingungslose Grundeinkommen für alle ein Gewinn ist. Für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Dass Menschen dann reihenweise gar nicht mehr arbeiten, das ist der größte Kritikpunkt am Grundeinkommen, hält sie für ein Märchen.
Es ist so ähnlich wie mit Hartz IV. Die Leute, die da einfach nichts mit ihrem Leben machen, die gibt es immer und die sind wir, glaube ich, aber auch einfach locker bereit mitzutragen mit sowas. Und dafür verbessert sich aber für so viele Millionen Menschen einfach das Leben, dass man halt die 2% vielleicht auch einfach mittragen kann. Ich finde, man muss den Leuten ja schon dann auch zugestehen, jeder soll mit dem Geld machen, was er denkt, was richtig ist. Und viele Leute, die arbeiten, machen mit ihrem Geld völlig bescheuerte Dinge. Und nur weil sie das anders verdient haben, ist es ja vielleicht nicht unbescheuerter.
Thilo Schmidt über den Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen. 3 Jahre läuft das Projekt, das war eine Zwischenbilanz nach 12 Monaten. Das sogenannte Judensaurelief an der Stadtkirche in Wittenberg darf bleiben. Das hat der Bundesgerichtshof vor 2 Wochen entschieden. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen 2 Menschen saugen, die durch ihre Spitzhüte als Juden erkannt werden sollen. Die Kirchengemeinde Wittenberg hatte 1988 eine Bodenplatte installiert, die als Mahnmal fungieren sollte. Dadurch werde der Schmähskulptur der beleidigende Charakter genommen, das befanden die Richter. Nun gibt es in Deutschland aber noch eine ganze Reihe von Kirchen, in denen antisemitische Motive zu finden sind. Wie gehen die mit ihrem Erbe um? Thyra Feider-Malberg hat nachgefragt.
St. Nikolai in Zerbst ist eine imposante Kirchenruine, umgeben von abgewohnten Plattenbauten. Klaus-Jürgen Dietrich, der Vorsitzende des Nikolai-Vereins, der sich um Erhalt und Nutzung der Ruine kümmert, steht an einem Strebepfeiler und erklärt eine Tafel, die dort seit gut einem halben Jahr angebracht ist.
Also wichtig ist eben sowas hier, ne? Distanziert sich davon, Verabscheuungswürdigung, nicht tolerierbar. Das sind so die Vokabeln, die klar machen, dass die Kirchengemeinde damit nichts am Hut hat mit dem Inhalt. Aber eben zur Auseinandersetzung auffordert.
Der Inhalt, von dem sich die evangelische Gemeinde distanziert, ist ein Relief aus dem 15. Jahrhundert, das in gut 4 Meter Höhe angebracht ist. Es zeigt Menschen, die durch ihre Hüte eindeutig als Juden erkennbar sind, die an den Zitzen einer großen Sau saugen. Ein weiterer hebt den Schwanz des Tieres und schaut ihm in den Anus. Dieses mittelalterliche Bildmotiv findet man nicht nur in Zerbst, sondern in verschiedenen Varianten an rund 40 Orten in Europa. Etwa in Nürnberg, Köln, Salzburg und Posen, besonders oft aber in Mitteldeutschland. Eine Darstellung,
die ich für protorassistisch und insofern für vormodern antisemitisch halte,
sagt der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann von der Uni Göttingen.
Hier geht es darum, eine bestimmte Menschengruppe als solche zu desavouieren, zu diskreditieren und ihr Menschlichkeit abzusprechen. Sie sind nicht human, sie sind bei den Tieren, sie sind gehen um mit unreinen Kreaturen. All das ist Schmähung, Diffamierung und Ausgrenzung.
Deshalb könnten solche menschenverachtenden Darstellungen nicht einfach unkommentiert hängen bleiben. Andererseits ist der Forscher auch dagegen, die Bildwerke einfach abzunehmen.
Meines Erachtens ist es erforderlich und dringend geboten, anhand solcher Darstellungen die tiefen Wurzeln von Judenfeindschaft in den europäischen Gesellschaften sichtbar zu machen.
Eine Feindschaft, die in der Kirche eine lange Tradition hat. Auch Martin Luther hat sie in seinen Schriften und Predigten immer wieder befeuert. In Zerbst wurde das Schmähbild lange Jahre einfach ignoriert. Doch dann kam die Klage gegen die Sau im benachbarten Wittenberg. Da sah man auch in Zerbst Handlungsbedarf, sagt Ruinenpfleger Dietrich.
Wenn man die Urteile liest, sowohl vom Landgericht als auch vom Oberlandesgericht, und sagt, hallo, wenn diese Klage uns getroffen hätte, alles, was da zur Entlastung steht, trifft ja nicht zu. Wir hatten bisher keine Städte der Mahnung, wir hatten keine Einbettung. Dann hätte es ein ganz anderes Urteil gegeben oder geben können, sage ich mal.
Die Gemeinde vor Ort wurde mit der Landeskirche und dem Nikolaiverein gemeinsam aktiv. Seit letztem Jahr hängt die Tafel. Außerdem ist ein Gegendenkmal in Sichtweite geplant. Rund 30 Kilometer westlich in Kalbe ist der Stein des Anstoßes ein unechter Wasserspeier an der Fassade von St. Stefani. Er hat die Form eines Juden, der einer Sau den Hintern küsst. Zu sehen ist die Schmähskulptur aber derzeit nicht. Sie ist mit einem netzartigen Stoff verhüllt, eine Kompromisslösung. Vorausgegangen war ein handfester Streit zwischen der Kirchengemeinde und dem Amt für Denkmalschutz. Denn die Gemeinde wollte die judenfeindliche Figur nach der Fassadensanierung vor 2 Jahren, anders als mit dem Denkmalschutz ursprünglich abgesprochen, nicht wieder anbringen.
Und da hat man dann eben unter dem Eindruck der Anschläge von Halle einfach nochmal weiteren Handlungsbedarf gesehen. Und dann ist die Situation ziemlich eskaliert,
sagt der Leiter der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, Christoph Meyer. Der wurde als Experte von außen dazugeholt, um mit den Akteuren vor Ort ein Konzept zum Umgang mit der Schmähskulptur zu erarbeiten.
Und ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt da in allen Bereichen auch einen guten Kompromiss gefunden haben und dass diese Eskalationsstufen dort auch wieder vom Tisch sind. Jetzt kann man mit der Zeit, die jetzt auch da ist, die jetzige Lösung ist auf 3 Jahre befristet. Und innerhalb von diesen 3 Jahren gibt es jetzt genug Zeit, mit allen Beteiligten eine endgültige Lösung zu finden.
Dass man eine Kirchgemeinde zwingt, eine judenfeindliche Figur gegen ihren Willen wieder aufzuhängen, findet Max Priworotzki unmöglich. Historische Beleidigungen seien kein Thema, was ihn derzeit allzu sehr beschäftige, sagt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Beleidigungen seien sie aber doch.
Wenn ich jeden Tag das sehe, dann würde ich selbstverständlich unglücklich. Also das ist ungefähr so, wenn jetzt auf eine Wand hier, es wird etwas Antisemitisches geschrieben und ich bin irgendwie fast gezwungen, das immer zu lesen, dann wird das mir selbstverständlich keinen Spaß machen und irgendwann versuche ich, mich dagegen zu wehren.
Deshalb würde Priworotzki, der den Anschlag auf die Synagoge in Halle miterlebte, alle erhaltenen Schmähskulpturen abnehmen und daraus eine Wanderausstellung zur Judenfeindlichkeit in der Kirche machen. Aber
das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, zu sagen, was genau Kirche in dieser Situation zu tun hat.
Der Bischof der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, versteht im Streit um den Umgang mit den Schmähskulpturen beide Positionen. Diejenigen, die sie als Mahnung kommentiert stehen lassen wollen, genauso wie jene, die sie entfernen wollen.
Das Argument ist immer, der Stachel muss im Fleisch bleiben. Also wir dürfen das nicht entsorgen und damit das Thema entsorgen. Und das leuchtet, finde ich, auch ein, wobei ich finde, dass es nur halb einleuchtet, weil es sticht ja nicht uns, sondern es beschimpft unsere jüdischen Geschwister.
Auch im Bischof Kramers Hauskirche im Dom von Magdeburg gibt es eine solche Sau, die ganz ähnlich aussieht wie die in Zerbst. Sie ist in der Grablege desjenigen Erzbischofs zu finden, der in den 1490er Jahren die Vertreibung sämtlicher Juden aus Magdeburg befahl. Der heutige Bischof würde dieses Schmähbild am liebsten im Museum sehen. Doch das hat er nicht zu entscheiden, denn der Dom gehört der Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt und die hat bisher keine Anstalten gemacht, etwas zu ändern. Die Domgemeinde hat derweil einen Rundgang durch den Bau gestaltet, der anhand verschiedener Bildwerke im Dom, unter anderem der Sau, das Verhältnis von Christen und Juden thematisiert. Der Umgang mit solchen Schmähplastiken muss am Einzelfall entschieden werden, sagt Kramer. In Wittenberg etwa müsse sie bleiben, damit Luthers Judenhass nicht vergessen werden kann. Und um die Beschäftigung mit dem judenfeindlichen Erbe der Kirche dauerhaft am Leben zu halten.
Und ich glaube, dass die Bearbeitung des Antisemitismus, der Kampf dagegen, eine tägliche Aufgabe ist, wie Abwaschen. Da musst du immer wieder ran. Es ist so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt an so vielen Stellen, bei so vielen Geistesgrößen schwingt das mit, dass die Idee, wir könnten da so einmal aufräumen, dann ist das Ding gegessen, ich glaube, das ist zu einfach.
Thyra-Feider Malberg über den schwierigen Umgang mit antisemitischen Schmähskulpturen in deutschen Kirchen.